Hi, schön, dass du hier bist. Die Folge ist schon 4 Wochen früher bei Podimo im kostenlosen Bereich erschienen.
Ja, und wenn du neue Folgen früher und gratis hören möchtest von Friends in Crime, dann hol dir einfach die App und schon kann's losgehen.
Den Link zur App findest du in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Liebe Fickies, da sind wir wieder. 2. Staffel von Friends in Crime. Wir sind verlängert worden.
Yes.
Ja, nicht arbeitslos.
Da sind sie wieder. Wow. Piu.
Ich kann mir weiterhin meine suttere Wohnung in den Fenster leisten. Gott sei Dank. Vielen Dank an Podimo, die weiter an uns glauben und natürlich an euch, an so viele Menschen, die den Podcast hören, was immer wieder doch befremdlich für uns ist.
Grüße aus unserem Aufnahmestudio, aus unserem Waschkeller. Hier ist Partystimmung. Weil die Friends in Crime wieder da sind.
Der Prosecco ist schon offen, ich bin ehrlich. Es ist 11.30 Uhr und ich habe schon leicht ein Sitzen. Die 2. Staffel Friends in Crime beginnt. Wie ist dein persönlicher Rückblick auf Staffel 1? Bist du zufrieden mit allem, was wir gemacht haben?
Toll,
danke.
Toll, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es weitergeht. Also klar, man hat immer noch so seine Highlight-Fälle, an die man sich super gerne zurückerinnert. Aber ich finde insgesamt hatten wir wirklich viele coole Sachen und was ich ja immer noch mit am besten finde oder was mich am glücklichsten macht, man lernt halt echt nochmal krass viel. Ne? Also wir haben ja beide schon vorher Podcasts gemacht, von allen unseren Podcast-Formaten, egal ob von Alliteration am Arsch, 1AB-Ware, Bratwurst und Baklava, was auch immer, gibt's ja über 200 Folgen immer. Das heißt, wir sind jetzt nicht neu im Podcast-Game, aber was man alles noch Neues im Crime-Podcast lernen kann und auch lernen muss, finde ich krass.
Es funktioniert halt auch anders als das, was wir sonst machen. Mhm. Ne? Das muss man einfach sagen. Wir müssen hier zumindest den Anschein von Seriosität wahren und wir müssen uns vorbereiten. Das ist ja der große Vorteil von den Quatsch-Podcasts, die wir sonst machen, dass da wirklich keine Vorbereitung nötig ist. Ich wüsste auch nicht, wie ich mich auf Bratwurst und Baklava vorbereiten sollte, außer eine kalte Dusche
mental.
Und 2 Stunden Slipknot-CDs hören. Aber bei Friends of Crime ist das anders. Was war dein Lieblingsfall in der ersten Staffel? Ich habe den wahrscheinlich gar nicht so viele gehört haben, weil er war eine Sonderfolge.
Ist es Giovanni Villotta?
Ja, es ist der Eheschwindler. Das war ja einfach der absolute Hammer.
105 Ehen und die Theorie dahinter, die Frauen sind ihm alle so verfallen und haben ihn sofort geheiratet, weil er damals einer der ersten war, die wahrscheinlich richtig guten Oralverkehr praktiziert haben.
Das ist wirklich das, was berichtet wurde, ne? Dass er einfach ein guter.
Das war eine Theorie, aber ich sag mal so, ich habe die gepusht.
Okay, du hast ein bisschen mehr betont, als es vielleicht wirklich war. Aber 105 Ehen und ein Großteil der Damen hat er auf dem Flohmarkt aufgerissen. Also ich finde, das ist bisher, solltet ihr noch nicht, und ich rate natürlich jedem dazu, die Podimo Plus Mitgliedschaft abzuschließen, ne, Sandra?
Absolut. Ja, dann könnt ihr alle Exklusivfolgen nämlich hören.
Genau, und da könnt ihr auch die Folge mit dem Harald Schmitter hören. Das ist aus meiner Sicht die lustigste und auch absurdeste Folge, weil man einfach nicht fassen kann, dass dieser Typ es geschafft hat, 105 Ehen zu führen, parallel teilweise. Ja. Und sagen wir mal, das über 15, 20 Jahre aufrechtzuerhalten, ohne dabei erwischt zu werden, bis dann irgendeine der Damen mal gesagt hat, damit lasse ich ihn doch nicht davon kommen.
Gar nicht so sympathisch. Ich mochte auch sehr die Folge Amok, die du mitgebracht hast. Da will ich jetzt nicht zu viel spoilern, aber da geht es um einen Schriftsteller, so würde ich das jetzt mal sagen. Und Mörder. Ist das schon zu viel verraten?
Nee, das ist eigentlich zu wenig, weil es steht ja schon in der Folgenbeschreibung, warum das Amok heißt, oder?
Nee.
Ich glaube, es steht nicht. Aber ist auf jeden Fall eine sehr gute Folge. Es geht nicht um einen Amoklauf. Das
nee,
ist es
gar
nicht. Es geht um eine einzelne Mordtat, aber die daraus sich entstehende Geschichte ist ziemlich ernst. Und auch so eine, das ist so eine klassische Story, die man hört oder liest oder so und denkt, das kann doch nicht wahr sein. Das ist wie in so einem mittelguten Stephen King Buch. Es gibt sehr gute und dann gibt es so ein mittelgute und das ist so ein mittelgut, wo du denkst, das so doof kann weder der Mörder sein, noch so doof können alle Beteiligten eigentlich sein. Mein schönster Versprecher der ersten Staffel ist auf jeden Fall, glaube ich, aus unserem allerersten Fall, wo ich gesagt habe, dass der Ehemann
eine Kirche angezündet hat.
Ja, ich wollte sagen, er ist in die Kirche gegangen, um eine Kerze anzuzünden. Ich habe gesagt, er aus Trauer um seine Frau hat er eine Kirche angezündet. Das ist natürlich bei Satanisten vielleicht auch eine normale Reaktion. Er war aber gar keiner. Und jetzt kommen wir mal zu unserem heutigen Fall.
Boah, jetzt geht's los.
Den habe ich überschrieben mit dem schönen Übertitel von Streifenhörnchen und sprechenden Autos.
Super viele S in einem Titel für jemanden, der lispelt, aber das Respekt.
Stimmt. Aber ich mag die Herausforderung.
Von Streifenhörnchen und sprechenden
Streifenhörnchen
Autos.
Streifenhörnchen sind am Ende diese amerikanischen Squirrels, ne? Da wo Chip and Chap drauf basiert.
Die finde ich ganz süß.
Nur ganz kurzer Exkurs. Hast du jemand, kennst du Chip und Chap?
Chip und Chap.
Ritter des Rechts. Genau. Hast du jemals gecheckt, dass Chip Indiana Jones Kleidung anhat und Chap als Nein. Magnum verkleidet ist?
Ich habe das damals auch gar nicht geguckt. Ich kenne das nur jetzt und kenne diese Titelmelodie.
Ist aber wichtig, dass man das für zu Hause mitnimmt.
Finde ich auch. Das ist wieder so ein unnötiger Flex, aber das ist auch eine fiese Frage in der Quizshow und jetzt kennt ihr die Antwort darauf.
Jetzt kennt ihr die Antwort.
Wie immer, Bielendorfer liefert wieder. Bielendorfer, der alte Quizhengst.
Quizhengst, Bielendorfer.
Geiles Wort.
Quizhengst.
Der alte Quizhengst hat euch wieder mit Wissen versorgt.
Ich würde ja auch das nächste Mal treffen, dann schenke ich ihm ein T-Shirt, auf dem der Quizhengst steht.
Der Quizhengst alte Quizhengst hat euch wieder mit seinem Wissen besagt.
Ja, aber viele Frauen, oh mein Gott, Sandra. Jedenfalls.
Staffel 2.
Die heutige Folge spielt in den Rocky Mountains in Colorado. Wer vielleicht mal das Videospiel Alan Wake gespielt hat im ersten Teil, da findet ungefähr dieses Setting auch statt. Wir reden von riesigen Wäldern, der kalten Bergluft, Pumas, so eine wirklich wahnsinnige Bergstille. So ein bisschen, wie man sich das auf einem Postkartenmotiv vorstellt. Ich habe mir Bilder von dem Ort angeschaut und es ist so eine Mischung aus Postkarten-Idylle und Horrorfilmen. Also es ist schon beeindruckend. Es erinnert auch so ein bisschen an das Shining House, wer den Film von Stanley Kubrick vielleicht gesehen hat, 1980.
Aber du bist ja eigentlich mehr so der Strandurlauber und so Beach.
Total.
Und für mich wären aber die Rockies, weil ich bin auch so der Irland, Neuseeland, Landschaft, Bergetyp. Das heißt, für mich wäre das wahrscheinlich perfekt.
Das wäre total was
für mich. Alles lieben.
Ich wüsste nicht, was ich da machen sollte. Laufe ich von links nach rechts und gehe wieder nach Hause.
Ja, und wandern kannst du ja nicht, weil dann direkt der Knöchel umschlägt.
Genau, schlägt der Knöchel um, ich falle den Berg runter tot, dann essen mich die Pumas.
Und Sepsis.
Der Fall, den wir heute besprechen, findet im Haus der Familie Morphew statt. Oder, ja, sie werden es ausgesprochen. Die Familie Morphew sind einmal Barry, der Vater, klassischer US-Amerikaner. Ich kann auch ein Bild von den beiden zeigen.
Kommt jetzt ein Klischee?
Ja, es ist schon ein bisschen klischeeig. Das ist Barry und das ist Suzanne. Sie sehen schon sehr aus wie All-American Beauties. So, ne? Also beschreib sie doch mal.
Ich beschreibe es einfach mal für euch. Genau, ich kann schwer das Alter schätzen. Ich würde aber sagen, so in ihren 40ern würden Barry und Suzanne dort sein. Sie stehen sehr idyllisch an einem See. Er trägt ein schwarzes Rundhals-T-Shirt. Sie trägt ein, ich glaube, es ist ein Trägertop und eine silberne Kette. Hat so eine, na, ein bisschen 90er Föhnfrisur mit so einem leicht schrägen Pony und so Wellen. Sie hat sehr, sehr weiße Zähne. Da war auf jeden Fall einer dran beim Bleachen.
Da war einer dran.
Er lächelt aber auch sehr, sehr breit. Hat, wahrscheinlich war es mal blond. Jetzt ist es leicht blond-graues Haar, ein wenig länger, was auch in so einer leichten Tolle so ein bisschen aus dem Gesicht gestrichen ist. Aber insgesamt würde ich schon sagen, ein nettes Paar. Also,
erinnert mich ein bisschen an Gordon Ramsay.
Ja, so, ja, ein bisschen, ja. Wobei, ja, das kann sein. Er sieht aber auch aus wie jemand, er hat ein sehr rotes Gesicht. Entweder hat er sich nicht gut eingecremt und hat einen Sonnenbrand oder er trinkt gern was.
Oder Hochdruck.
Oder gut Hochdruck.
Oder Wasser
in dem Alter.
Ja, ist nicht gut. Aber ja, das beschreibt, sie sehen ein bisschen aus wie so, wenn man ehrlich ist, wenn ich ein Bild von den beiden sehen würde, würde ich auf Amerikaner tippen.
Ja, und auch ein bisschen langweilig aber auch, oder? Also da ist jetzt nicht so viel Swag bei.
Es sind, glaube ich, relativ konservative Leute. Ich meine, sie kommen aus dem Mittleren Westen.
Genau, das sind so Leute, die würden beim Karaoke-Abend, würden die zusammen Sweet Home Alabama singen und alle fänden die süß.
Genau, so ein
die
bisschen.
Die gehen auch zum Square Dance.
Barry ist Jäger und Landschaftsbauer, ist sehr viel unterwegs aufgrund seines Jobs. Suzanne ist Hausfrau, sportlich, beliebt im Freundeskreis. Und man muss sagen, dass das Haus der Familie Morphew, sie haben noch zwei Kinder, Mallory und Macy, die beide Anfang 20 sind und studieren, also außerhalb des Hauses sind. Das Haus repräsentiert schon relativ gut, dass da Geld vorhanden ist. Also hier ist ein Bild davon, man sieht ein mehrstufiges, sehr breit gebautes Holzhaus.
Was du meinst, ist mehrstöckig, nicht mehrstufig.
Mehrstufig. Stufen haben sie aber auch
haben
drin.
Haben sie auch drin, ja, wäre
mehrstöckig.
Wichtig.
Es ist ein mehrstöckiges Haus. Man sieht von der Umgebung her, dass wir uns da wirklich sehr deutlich in der Richtung Rocky Mountains befinden. Also es ist so wirklich diese Anmutung von Wald und auch so ein bisschen Steppe davor. Und es ist eine relativ wohlhabende Familie.
Mhm, ich wollte gerade sagen, das ist ein ordentliches Haus.
Das Haus hat riesige Fensterfronten. Es steht eigentlich völlig alleine, mitten im Nichts, ist aber sehr hochwertig gebaut worden. Unser Fall beginnt am 10. Mai 2020. Mhm. Das ist Muttertag.
So.
Ja.
Mutter.
Die Töchter von Barry und Suzanne, Mallory und Macy, sind auf einem Wochenendtrip. Barry ist beruflich in Broomfield, was ungefähr 100 Kilometer vom Heim der Familie Murphy entfernt ist, und Suzanne ist allein im Haus. Könntest du dir vorstellen, in so einem Haus zu wohnen, also in so einem Waldhaus, wo nichts drumherum ist?
Ja, wenn ich gerade so überlege, man ist dann da die ganze Zeit ganz alleine. Also ich weiß, wir hatten mal auf Mallorca so eine Finca, die so ein bisschen abgelegener war. Und dann hat mein Freund Leute vom Flughafen abgeholt und ich war da ganz alleine dann. Tatsächlich, weil wann hat man das heute nochmal? Wirklich umgeben von Natur, ganz alleine in einem Haus. Da war mir schon ein bisschen gruselig. Also da hatte ich schon, wenn es im Gebüsch geknackt hat, habe ich schon schneller reagiert als irgendwie woanders. Das
ist komisch, ne? Ich erinnere mich auch nicht an so viele Gelegenheiten in meinem Leben, wo ich so wirklich, sagen wir mal, isoliert alleine an einem Punkt war. Aber wenn wirklich 100 Kilometer drumherum nichts ist, und das ist in den USA ja viel leichter möglich als in Deutschland, weil die Distanzen ganz andere sind, dann ist das wahrscheinlich schon seltsam.
Gut, aber dann würde ich mir einfach eine Waffe holen. Es geht ja da ganz einfach.
Ja, eine Waffe kannst du da beim Walmart kaufen.
Bisschen Ironie jetzt, aber.
Nö, aber, also ich sag mal so, das ist dort durch sein recht bürgerliches und dieses Umfeld, in dem die dort leben, wohlhabend, mitten im Wald, kann man davon ausgehen, dass zum Beispiel Waffen, also das ist auch eine Familie, wo ich sagen würde, wenn du mir dir jetzt das Haus und die Familie zeigst, die haben als US-Amerikaner sehr wahrscheinlich Waffen im Haus. Bestätigt sich auch im Verlauf des Falls, ist aber nicht entscheidend. Okay. Also, es beginnt am 10. Mai 2020, am Muttertag. Um 7 Uhr morgens ist Suzanne noch digital aktiv. Also, sie schreibt noch Textnachrichten an Freunde und hat ein kurzes Telefonat. Und danach plötzlich komplette Funkstille. Vormittags versucht dann noch etwas später um 10 Uhr eine Freundin ihr zu schreiben. Und sie antwortet nicht. Mhm. Und die Freundin sagt auch nachher in Vernehmung der Polizei, dass das überhaupt nicht ihr Stil war und dass Suzanne, sagen wir mal, bekannt dafür war, innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich immer zu antworten, mit ihr Handy auch immer bei sich zu haben.
Immer diese mittelalten Leute mit ihren Smartphones.
Ja. Wobei die beiden ja schon eher Ende 40 sind, aber das scheint bei ihr sehr wichtig gewesen zu sein. Zu dem Zeitpunkt weiß natürlich niemand, hat Suzanne das Haus verlassen, ist ja einfach joggen gegangen oder mit dem Mountainbike unterwegs, hat sich vielleicht mit jemandem getroffen.
Liebhaber. Du, du, du.
Beispielsweise auch das möglich, natürlich.
Wie ich immer direkt denke, nee, also da ist auf jeden Fall, ich bin immer auf dem Fremdgeher da.
Ist das so bei dir?
Ich denke immer, mein erster Gedanke, der kommt, ist immer sofort, die hat doch eine Affäre.
Aber was?
Ich weiß es nicht.
Aber bist du in deinem Leben auch so eifersüchtig? Also hast du auch Angst?
Nee, tatsächlich nicht. Es ist irgendwie.
Das ist sehr seltsam, ne? Dass du anderen Leuten Fremdgehen unterstellst, aber dann freut, wenn er mal eine Woche nicht erreichbar ist.
Der ist der Einzige, dem ich vertraue.
Ah,
der ist der einzig gute. Ich habe den einzig guten Typ erwischt auf der Welt.
Relativ schnell wird Suzanne dann auch von einer Freundin als vermisst gemeldet, nämlich mittags schon. Finde ich eigentlich erstaunlich, weil ich meine, um 7 Uhr war der letzte Kontakt. Gegen Mittag schon vermisst gemeldet. Wenn ich mal 5 Stunden nicht erreichbar bin, würden die wenigsten das tun, aber offensichtlich ist das so auffällig, dass die Freunde sich Sorgen machen. Was auch auffällig ist, ist, dass Barry, ihr Ehemann, sie nicht als vermisst meldet. Das ist aber in dem Fall noch nicht verdächtig, weil Barry ist beruflich unterwegs und die Distanzen sind relativ hoch. Die Polizei wird zum Haus gerufen, die trifft ein und das Auto von Suzanne ist noch da. Suzanne ist natürlich nicht da. Es gibt keine Kampfspuren, das Handy von Suzanne ist nicht auffindbar. Und es gibt jetzt auch keinen Hinweis darauf, dass sie freiwillig gegangen wäre. Die Tür stand nicht offen oder so. Die Türen sind auch nicht beschädigt worden. Dann wird Barry telefonisch von der Polizei informiert, dass seine Frau verschwunden ist offensichtlich. Und er ist am Telefon geschockt und verspricht, sofort zurückzukommen. Allerdings dauert das ein bisschen, weil er halt relativ weit weg ist. Broomfield ist ja über 100 Kilometer weit weg.
Aber ich habe eine Frage. Die sind dann wirklich sofort gekommen. Also auch wenn da erst 5 Stunden vergangen sind oder so, haben die gesagt, oh, das klingt ernst, wir kommen mal rum.
Wenn es einen berechtigten Verdacht gibt, dass jemand wirklich völlig außerhalb seiner normalen Handlungsmuster ist oder jemand verwirrt ist oder ein Kind
oder so. Natürlich. Aber in dem Fall ist ja nur 5 Stunden nicht geantwortet.
Ich glaube, dass sie sowieso kommen müssen, wenn du sie rufst.
Also ich glaube, die haben da nichts zu tun.
Vielleicht haben die da auch nicht so viel zu tun.
Und waren so, oh geil, dann können wir uns auf dem Weg noch einen Kaffee holen, lass mal da hinfahren.
Es ist nicht New York City,
das glaube ich.
Ne? Also das kann natürlich auch sein. Ein paar Stunden später, am Nachmittag, wird dann aber Suzannes Mountainbike in einer Böschung ein kleines Stück vom Haus entfernt, ein paar hundert Meter entfernt gefunden. Allerdings nicht demoliert oder kaputt. Es liegt zwar in der Böschung, ist aber nicht beschädigt worden. Wir können sogar ein Bild davon zeigen, weil da ist eine Bodycam-Aufnahme der Polizei. Da sieht man, wie das Bike relativ offensichtlich neben einem Baum in der offenen Böschung neben dem Weg liegt.
Oh,
dann
ja.
Ist jetzt auch nicht versteckt worden oder zugedeckt worden.
Aber es sieht auch theoretisch so aus, als wäre sie da über die Klippe gefahren,
es
oder?
Sieht so ein bisschen aus, als wäre sie da runtergefallen oder es hätte jemand geklaut und weggeworfen. Ne?
Ah ja, oder das, weil das Bike hängt, müsst ihr euch vorstellen, ungefähr, ich würde sagen, 2 Meter unterhalb von so einer, von der Kante quasi, von der Straße darüber, würde ich jetzt mal annehmen.
Wobei
da hängt es im Gebüsch.
Wobei die Ermittler relativ schnell feststellen, dass das Rad nicht gestürzt ist, sondern dass es eigentlich hingelegt wurde. Es gibt keine Bremsspuren oder Distanzschleifspuren, dass man jetzt sieht, das wurde da lange irgendwie hingezogen, sondern es wurde offensichtlich bis dorthin gefahren und dann dorthin gelegt. Und es gibt auch keine Blutspuren in dem Fahrrad. Hier ist noch ein größeres Bild. Naja, halt ein ordentliches Mountainbike letztlich, ne? Aber es ist halt nicht beschädigt.
Okay, aber es sieht alles erstmal nach Inszenierung aus.
Man weiß es zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber was würdest du denken, wenn du so ein Bike einfach dort sehen würdest? Also da denkt man ja auch nicht direkt an einen Unfall. Also ich würde vermuten, dass es geklaut worden ist oder hingeworfen worden ist, oder? Wenn es jetzt so offen in der Böschung liegt.
Aber warum klaut man ein Fahrrad
und schmeißt es weg?
Und schmeißt es weg über eine Böschung? Also vor allen Dingen, wenn man nicht da angekommen ist, wo man hin will. Ich meine,
vielleicht,
weiß
weil man
nicht,
geflohen ist.
Ich habe schon mal gehört, dass Leute manchmal Fahrräder geklaut haben. Gerade so, ich sag mal, meine beste Freundin wohnt im Münsterland und dann steht da irgendwo ein Fahrrad frei rum und du willst nach dem Feiern nach Hause und dann denkst du dir auch, ja, dann nehme ich Ditte. Aber dann fährst du damit irgendwo hin.
Münsterland-Gerechtigkeit, so mögen wir das. Justice
Nein,
for the Münsterland.
Du, das findet sich immer wieder innerhalb von Emstetten, so ist nicht. Aber sowas gibt's ja, aber dann fährst du mit dem Fahrrad ja irgendwo hin und denkst nicht auf dem halben Weg, boah, jetzt das Fahrrad in eine Böschung werfen, geil, habe ich jetzt auch Bock.
Danach, nachdem man das Fahrrad gefunden hat, beginnt dann eine große Suchaktion, weil das ist ja nun mal ein Hinweis darauf, dass offensichtlich irgendwas außerhalb der Reihe passiert ist. Das Sheriff's Office aktiviert Freiwillige, es werden Drohnen ausgesandt, Polizeihunde, sogar mit einem Helikopter wird gesucht. Okay. Problem ist, das Gelände, wir sind in den Rocky Mountains, ist einfach wahnsinnig schwer, es gibt überall steile Hänge, alles ist voll von Gestrüpp, es ist felsig. Man kann dort relativ einfach verschwinden, ohne leicht zu finden zu sein. Also es ist jetzt nicht wie in der Wüste, dass du einfach nur auf die Oberfläche schaust, sondern du kannst halt in irgendeiner Spalte liegen und weg sein. Dann kommt Mary nach Hause, wirkt sehr emotional angespannt und sagt immer wieder zu den Polizisten, dass sie irgendwo dort sein muss, also in der Nähe, und er redet wohl auch sehr viel. Und versucht der Polizei dann zu helfen, irritiert aber eher dadurch, dass er halt sehr gestresst ist. Was ja auch nachvollziehbar ist. Was wärst du denn? Wärst du jemand, der sofort loslaufen würde, um zu suchen? Oder wärst du eher jemand, der zu Hause bleibt und, sagen wir mal, ich warte, bis der Telefonanruf kommt? Also ich weiß, was ich wäre.
Sag mal.
Ich wäre auf jeden Fall der Losrenntyp. Ich könnte nie zu Hause warten.
Also ich glaube, man weiß es immer erst, wenn man in der Situation ist. Weil das kann nämlich auch sein, das kennen wir ja auch als Crime-Podcaster, dass man komplett anders reagiert, als man denkt, oder dass Leute sich komplett irrational verhalten oder auch entgegen ihrem eigentlichen Instinkt oder Charakter. Deswegen weiß ich es natürlich nicht, aber meine Vermutung wäre jetzt, dass ich auch auf jeden Fall so richtig abrasten würde. Also ich würde alles überlegen, überdenken, nochmal nachrecherchieren mit Textnachrichten. Wann hat sie mir was das letzte Mal geschrieben? Wo kann sie überall sein? Ich würde wahrscheinlich auch eher flüchten in Ablenkung und in was machen. Und einmal nur zu Hause. Ich glaube nicht, dass ich mit so Schockstarre reagieren würde.
Ist auch so eine Situation, wenn du jemanden suchst, egal unter welchen Umständen der verschwunden ist, die Möglichkeiten sind so groß und so wild. Du kannst heutzutage in jeden Flixbus steigen und bist in 2 Stunden 200 Kilometer weit weg. Wenn du gar kein Anzeichen hast, wo du suchen sollst, ich glaube, da gerätst du einfach dann, also ich würde Panik empfinden bei jemandem, den ich liebe oder den ich wiederhaben möchte. Ne? Ich wüsste auch nicht, wo ich dann zuerst, letztens der Hund auf die Straße gelaufen, weil die Tür ein Spalt offen war. Und ja, das war echt fies, weil er ist ja jetzt schon alt, ne? Otto ist fast 12. Und ja, dann war der weg und ich bin die Straße runtergerannt und so richtig in Panik, weil ich dachte, wenn der jetzt vom Bus läuft oder so, das verzeihe ich mir ja nie, weil ich bin schuld.
Bist du und, nicht, aber ja.
Ja, weiß. Aber innerlich fühlt man sich schuldig, wenn man die Tür offen gelassen hat. Der würde normalerweise nie rausgehen, keine Ahnung. Der hat wahrscheinlich gecheckt, dass ich zu Hause war, wollte mich suchen. Und dann saß er fast einen Kilometer entfernt bei einem Hausmeister von der Schule. Der hatte dem schon aus Paketband so ein improvisierte Leine gebaut und saß da mit ihm. Sagte aber auch, dass Otto straight in einen Bus reingelaufen wäre und er den Bus fast von der Straße holen musste, damit Otto nicht überfahren wird. Oh Gott. Und das ist natürlich nicht vergleichbar mit nach deiner Ehefrau nach einem Kind suchen, aber die Panik in dem Moment, dieses so, ich renne nach links, ich renne nach rechts. Also das ist ein ganz simples Beispiel. Mein Haus ist an der Straße, die in beide Richtungen geht. Und ich wusste einfach nicht, welche Richtung ich zuerst laufen soll. Ja. Weil du denkst, wenn ich in die falsche laufe, entferne ich mich noch weiter von ihm. Und, das ist
und dann fängst du aber an zu überlegen, welche Richtung gehen wir immer, wenn wir Gassi gehen. Okay, wir gehen immer links. Er weiß links, da sind auch die schöneren. Ich weiß ja auch, links sind die Wiesen und da ist der Park, wo man mit ihm hingehen kann. Also bist du nach links, stimmt's?
Richtig.
Siehst du, und so Gedanken macht man sich dann. Und vielleicht hat er das auch gemacht oder er ist komplett paralysiert und kriegt gar nichts mehr hin. Das weiß man ja eben nicht. Aber hast du Otto jetzt für die Zukunft mal schön einen AirTag in die Rosette gedrückt?
Er kriegt jetzt ein ordentliches AirTag in den Popo.
Für alle, die jetzt denken, ne, das ist Tierquälerei, das ist ein Scherz. Danke.
Ein paar Doofe hat man ja immer in der Hörerschaft. Jedenfalls, die Ermittler sind von der ganzen Situation irritiert, weil das Mountainbike liegt dort hingelegt. Man findet dann, als man das Haus noch ein bisschen genauer betrachtet, zumindest leichte Beschädigungen an einem Türrahmen, die aber jetzt nicht aussehen, als wäre da jemand mit Gewalt eingebrochen, sondern als wäre irgendwas dagegen geschlagen oder so. Und was auch weiterhin sehr auffällig ist, ist, dass das Handy verschwunden ist. Und das ist ein echter, sagen wir mal, eine Red Flag, weil Suzanne wohl nach der Aussage ihres Mannes und auch der Freundin niemals ohne Handy irgendwo hingegangen ist.
Und das haben sie auch nicht bei dem Fahrrad gefunden, über irgendwo, ne?
Nee, das haben sie nicht beim Fahrrad gefunden, es ist nirgendwo aufgefunden worden. Und dann beschäftigt sich die Polizei halt mit Barry, weil nun mal immer die nächsten Angehörigen unter die Lupe genommen werden und er wird verhört. Er sagt, dass er einen Job in Broomfield in Colorado hatte, wo es einen sehr schlechten Handyempfang gibt. Er sei sehr früh am Morgen schon um 5 Uhr losgefahren. Sein letztes Lebenszeichen waren ja gegen 7. Und er hat halt erst sehr spät von der Vermisstenmeldung erfahren. Die Ermittler prüfen dann erstmal, ob diese Aussagen, die er getätigt hat, richtig sein können. Also hatte er wirklich einen Termin im Broomfield? Gibt es Tankquittungen, die das vielleicht belegen? Ist die Fahrzeit, die er gebraucht hat, um dorthin zu kommen, zurückzukommen, ist das alles plausibel? Oder gibt es vielleicht Überwachungskameras auf dem Weg? Die USA sind ja relativ weitflächig, nicht überall, aber es gibt viele Überwachungskameras. Und oft ist es ja so, dass Malls, Tankstellen etc. halt Außenkameras haben. Und wenn du da vorbeigefahren bist, bist du nun mal auf dem Videomaterial. Jedenfalls fallen bei dem Verhör von Barry und bei der Überprüfung der Daten, die er angibt, erst die irritierende Sachen auf. Zum Beispiel, dass ein paar der Zeiten, die er so angibt, wann er losgefahren ist, vage sind und auch, dass er da immer ein bisschen variiert. Plus, dass er auch sehr viel erklärt, wonach er eigentlich gar nicht gefragt wurde. So als wenn er halt schon, sagen wir mal, sich für jede bestehende Frage schon was zurechtgelegt hat, das er auch unbedingt mitteilen möchte. Und relativ früh geht Barry auch in die Position, selber Theorien aufzumachen. Also vielleicht ist sie von einem Tier angegriffen worden. Das ist was wir in Deutschland uns nicht vorstellen können. Aber wenn du halt mit dem Mountainbike durch die Rocky Mountains fährst, besteht wirklich die Chance, dass dich zum Beispiel halt ein Mountain Lion oder was wir unter Puma kennen, angreift und verletzt oder tötet.
Und da nützt dann auch die Stirnlampe nichts.
Am Morgen nach Suzannes Verschwinden wird Barry an mehreren Orten beim Müll wegbringen gefilmt. Also am nächsten Morgen gibt es Videoaufnahmen, wo er an verschiedenen Orten Müll entsorgt hat. Was zumindest auffällig ist, weil...
Was, das ist hochverdächtig.
Ja, also wenn Leute an unbekannten Orten ihren Müll auf einmal entsorgen, ist das immer ein bisschen fishy, ja. Also erstens hast du ja selber eine Mülltonne. Zweitens, wenn du dann irgendeinen Ort gefunden hast, wo du den Müll entsorgen kannst, würdest du ja wahrscheinlich auch alles entsorgen, nicht zur nächsten Tonne noch 3 Kilometer weiter.
Also das ist ja wohl mega sass. Wann hast du das mal gemacht oder wann hat irgendjemand, könnte ja auch mal überlegen, jemals gedacht, erstmal, warum hat man 6 verschiedene Müllbeutel oder wie viele Beutel waren es? Keine Ahnung. Ich habe immer nur einen.
Ich trenne ja, also habe ich 4.
Ja, okay, das stimmt. Gut, das habe ich natürlich auch, aber die sind ja nicht alle immer gleichzeitig voll, weißt du? Die gelbe Tonne ist ja nicht zeitgleich voll mit Papier und mit dem anderen. Deswegen meine ich, manchmal habe ich 2 Säcke, aber mehr jetzt auch nicht. Und die bringe ich dann gut natürlich an verschiedene Orte, weil es verschiedene Tonnen sind, wo es rein muss.
Aber die Tonnen stehen recht nah beieinander.
Genau.
Die sind nicht mehrere Kilometer voneinander entfernt.
Das sieht aber gar nicht gut aus.
Ja, die Töchter, Mallory und Macy, kommen sofort zurück. Die fahren über Nacht zurück nach Colorado von ihrem Wochenendtrip. Die sind völlig aufgelöst. Die bestätigen das, was die Nachbarn und der Vater sagt, dass die Mom niemals einfach weggegangen wäre, auch erst recht nicht am Muttertag. Und auch, dass sie ihr Handy auf jeden Fall mitgenommen hätte. Die Familie, das fällt den Ermittlern auf, wirkt sehr eng und sehr vertraut miteinander. Der Vater ist sehr, also es wird keine Distanz zwischen Barry Morphew und seinen beiden Kindern. Und die Töchter sind absolut überzeugt, dass es zwar kein rein freiwilliges Verschwinden der Mutter war, aber auch, dass der Vater damit nichts zu tun hat.
Okay.
Und die Polizei stuft jetzt diesen Fall als sogenanntes suspicious disappearance, also als verdächtiges Verschwinden ein. Was ja auch Sinn macht nach den verschiedenen Indizien, die man mittlerweile gefunden hat. Was würdest du machen, wenn du nach Hause kommst und deine Mutter ist auf einmal verschwunden? Ich meine, als in dem Alter oder als du jünger warst.
Was die auch gemacht haben, versuchen anzurufen.
Ich habe das mal erlebt bei mir. Ich habe das wirklich mal erlebt. Also nicht, meine Mutter war nicht verschwunden im Sinne von entführt oder was passiert. Aber meine Mutter war recht trinkfest, also sie war jetzt nicht Alkoholikerin oder so, aber wenn der Freundin einen genommen hat, dann wurde es schon 2 Gläser und 3 Gläser und 4 Gläser. Und ich kann es dir nicht erklären, ich war 15 oder 16 und mein Vater war auf Klassenfahrt. Es war noch vor der Zeit der Handys, beziehungsweise mein Vater hatte kein Handy. Und ich kam nach Hause von einer Party, so mit, weiß ich noch ganz genau, und unsere Haustür war offen, der Hund saß auf der Couch, alle Lichter waren an. Alle Lichter waren an und meine Mom war nicht da. Also wirklich nicht da, im ganzen Haus nicht. Der Hund saß da so, auch an einer ganz komischen Stelle, wo er sonst nie saß, guckte mich doof an, wir hatten einen großen Hund. Und es war halt schon so 1 oder 12 und dann bin ich wirklich auch in mittelschwere Panik verfallen, weil ich dachte, meine Mutter wird doch nie gehen, die Haustür offen lassen mit allen Lichtern. Ist sie? Und dann habe ich alles abgesucht, dann hast du aber auch so diese soziale Komponente, dass du natürlich, wir wohnten in so einem Einfamilienhaus, in so einem Wohngebiet, okay situiert. Willst du jetzt bei den Nachbarn um 1 Uhr nachts schellen und sagen, Mama ist nicht da, was machst du denn jetzt? Machst du die Leute wach? Auch komisch.
Schwierig.
Polizei rufen, hat man auch immer so Skrupel irgendwie, dass man denkt, jetzt rufe ich am Ende die Polizei und gleich stelle ich fest, sie ist irgendwie nur im Bad gestolpert und sitzt auf der Badewanne oder so. Und dann war es wirklich so, dass ich meinen besten Freund damals angerufen habe, dass der rübergekommen ist. Der wohnte nicht weit weg von mir. Und dann kam meine Mutter wirklich so 2 Stunden später sehr, sehr, sehr angetrunken oder eher betrunken. Was? Und hatte sich halt mit ihrer Freundin, die irgendwie Abi gemacht hatte, verquatscht, vertrunken oder was auch immer. Und dann ist irgendwie, hat es nicht hingekriegt, die Tür richtig abzuschließen. Die ist aufgewehrt worden. Die Lichter hat sie auch angelassen und die hat sich natürlich millionenfach entschuldigt. Aber ich habe wirklich Panik und Angst gehabt damals.
Also die waren erst bei euch zu Hause?
Die waren wohl bei uns zu Hause, haben dann da was getrunken. Und sind dann rüber zu der Nachbarin. Aber eine Nachbarin am Ende der Straße, also es wäre jetzt auch nicht direkt neben uns gewesen. Okay. Und das
war, ich
erinnere mich an die Panik, die ich in dem Moment hatte, so eine Hilflosigkeit, weil du bist 15, 16 und ich hatte ja selber Alkohol getrunken, weil ich halt auf einer Party war, Teenager-Party so, ne? Klassische Kellerparty, wo man dann so billigen Scheiß in sich reinkippt. Und das war ganz schlimm, das werde ich nie vergessen. Hat meine Mutter auch nie wieder gemacht, das war vorher nie passiert, aber das war an dem Abend, dann hat sie irgendwie bei ihr die Lampen ausgesetzt, sagen wir es mal so.
Und plötzlich war der Erdbeerleim nicht mehr das Schlimmste an dem Abend.
Boah, Erdbeerleim.
Ekelhaft.
Boah, hätte ich jetzt Bock auf einen Erdbeerleim.
Nein.
Boah,
ekelhaft.
Limes, wir nannten das immer Erdbeerlimes.
Wir haben auch dann immer gerufen, der Limes geht gen Null, weil das irgend so ein Mathe-Ausdruck ist. Das hieß einfach nur, wir brauchen neuen Alkohol.
Was wurde bei euch getrunken?
Ja, auch Xuxu hieß der damals, Xuxu, der Erdbeerlimes.
Genau, Erdbeerlimes, Baileys. Aber der billige, der Imitats-Baileys.
Natürlich, der Aldi-Baileys.
Der Aldi-Baileys.
Der Aileys.
Curaçao, Blue Curaçao.
Blue Curaçao, boah, was eine
Frosch.
Bunche.
Wir trinken Frosch, genau. Aber das hat halt alles geballert, ne? Und dann kommt irgendwann der Moment in deinem Leben, wenn du sowas nie wieder anfasst.
Jägermeister.
Ja, Jägermeister kann ich bis heute nicht trinken.
Ich auch nicht.
Also das habe ich.
War das auch dein? Ja, ja. Ist Jägermeister auch dein erster übertriebener Alkoholkonsum und
mein erster richtig übertriebener Alkoholkonsum war 3 Liter Lambrusco.
Lambrusco, oh ja, du bist auch so ein Lambrusco-Typ.
Die habe ich halt geäxt.
Guck mal, wie weit du es geschafft hast. Früher mit dem Lambrusco dich bebechert und jetzt hier in einem Rollkragenpullover.
Jetzt ist im Rollkragenpullover und lasse mir den Chardonnay keltern. Kleiner Feigling kann ich nie wieder trinken.
Oh,
und
fies.
Und Jägermeister.
Klopfer?
Ja gut, da hast du ja so Varianten, ne? Aber eklig auch. Alles ekliges Zeug, was da drin ist.
Alles eklig, ja.
Zurück zum Mord.
Ich wollte gerade sagen, ja. Wir sind jetzt bei deiner Mutter, die weg war, und jetzt sind wir aber wieder zurück.
Nein, aber ich wollte damit ja eigentlich nur betonen, dass dieses Setting, also dass ich mich an dieses Setting der Hilflosigkeit erinnere, weil meine Mutter ein zuverlässiger Mensch war und sowas eigentlich nicht getan hätte. Und dann war die halt weg. Und als sie wieder auftauchte, ich war extrem erleichtert. Klar. Also es hätte ja auch sein können, dass jemand bei uns, meine Mutter war eine kleine Person, dass jemand bei uns eingebrochen ist, meine Mutter gekidnappt hat, vergewaltigt hat oder so und halt mit der abgehauen ist. Es war ja kein unvorstellbares Szenario. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.
Also ich finde gerade, wenn die Tür noch offen ist, im Haus ist Licht, der Hund ist da, nicht angeleint und so, das fände ich schon richtig gruselig. Also hätte ich auch richtig Schiss gekriegt.
Ja, weil das auch so nicht zueinander passt, wenn das Haus dunkel gewesen wäre, aber das war wirklich seltsam. Es ist so, dass die Ermittler, weil es keine physischen Spuren von Susannes Verschwinden gibt, außer diese kleine Beschädigung am Türrahmen, halt auf digitale Spuren ausweichen müssen. Mhm. Also sie versuchen, die Daten von Susannes Handy zu orten, Barrys Handy auszuwerten, das er ihnen zur Verfügung stellt. Das speichert ja auch GPS-Daten. Und Barrys Ford F-350 auszuwerten. Das ist ein riesiger Pickup-Truck, genauso wie man es sich auch vorstellt bei Amerikanern.
Wow.
In Deutschland würde man das als zurechnungsfähiger Mensch mit ein bisschen ökologischem Bewusstsein und auch aufgrund der Benzinkosten, glaube ich, niemals fahren. Man muss ihm allerdings auch lassen, sie leben in Rocky Mountains dementsprechend. Ja. Wenn so ein Auto irgendwo gefahren werden kann, dann da. Für die, die es sehen wollen, ist ein blauer, riesiger Pickup-Truck. Problem ist, 2020, als der Fall stattfindet, ist die Auswertung von diesen Truck-Daten. Der Truck hat eine interne, sowas wie eine interne Software, die seine Fahrtdaten auswertet, wann er bewegt wurde, wohin er bewegt wurde. Problem ist, das ist damals wahnsinnig stark verschlüsselt gewesen und nur über den Hersteller, also in dem Falle Ford, abrufbar. Und es sind verschiedene Systeme, die dort gespeichert werden. Also einmal die Türen, ob die Türen geöffnet wurden, ob der Motor betrieben wurde. Ein Bewegungslog wird erstellt, aber alle müssen an unterschiedlichen Systemen angeschlossen werden und alle müssen unterschiedlich ausgewertet werden. Das heißt, das dauert Monate, bis die Ermittler dort die richtigen Daten haben. Nach fast 2 Monaten ist es so, dass sie zumindest schon mal die Rohdaten haben. Es zeigt sich, dass in der Zeit, in der Susanne verschwunden ist, auch morgens, mehrmals die Türen des Fahrzeugs geöffnet und geschlossen worden und dass es kurze Bewegungen auf dem Grundstück gab. Und zwar zu Zeiten, die nicht in der Timeline auftauchen, die Barry den Ermittlern zugestellt hat. Und dass Barrys Handy Sprünge auf dem Grundstück zeigt, also dass die GPS-Ordnung des Handys plötzlich und sehr schnell an verschiedenen Orten des Grundstücks der Familie Morphew auftaucht.
Also dass er sich dort sozusagen schnell von Punkt zu Punkt irgendwie bewegt haben muss. Also er kann jetzt nicht irgendwie.
Wie könntest du dir vorstellen, dass das zu erklären ist? Weil es ist wirklich, die Erklärung ist, die Barry gibt, dann schon ziemlicher Wahnsinn.
Also das ist jetzt schon Kacke zu sagen, aber ich stelle mir so vor, Mord findet statt, dann in Schuppen, um die Säge zu holen. Dann fällt ihm ein, ich habe da noch eine Poolplane im Poolhaus, die holt er dann auch. Also so stelle ich es mir vor. Ich glaube einfach an die Menschen. Also ich denke.
Ja, ich merke das schon. Also das ist schon. Dann geht er noch kurz zum Kühlschrank, weil
dann
brauchen
wir noch die Mülltüten von drinnen. Er braucht verschiedene Mülltüten und so ist er dann halt wild unterwegs, sucht sich alles zusammen, was er braucht.
Was auf jeden Fall auffällig ist, ist, dass sein Handy ein Signal gegeben hat zu einem Zeitpunkt, wo er eigentlich schon nicht mehr zu Hause war.
Okay.
Ja, und das ist auffällig. Da es jetzt doch deutlichere Verdachtsmomente gibt, gehen die Ermittler auch hin und durchsuchen Susannes private Unterlagen und finden dann auf einem Tablet, das sie hatte, eine Journaling-App, also wo man so eine Art Tagebuch erstellt. Und da sind schon sehr deutliche Hinweise darauf, dass die Morpheus massive Eheprobleme hatten. Also da waren Dinge abgedruckt, wie zum Beispiel hier abuses me, also Barry missbraucht mich, Barry, ich habe Angst vor Barry und ich fühle mich eingesperrt. Das ist ein emotionaler Kontext für die Ermittler, aber halt noch kein Beweis, dass es jetzt wirklich zu einer Gewalttat durch den Ehemann gekommen ist. Wobei man sagen muss, dass auch die Freundinnen von Suzanne berichten, dass sie zunehmend erschöpft war, dass sie öfters davon sprach, dass es Probleme zu Hause gibt und dass sie nervös war, wenn ihr Ehemann in der Nähe war. Also es war auf jeden Fall, die Bilder trügen dahingehend ein Stück weit, ein alles andere als entspanntes Verhältnis. Glaubst du, also hast du die Erfahrung gemacht, dass du das merkst bei anderen Leuten, wenn es da nicht stimmt? Weil ich habe eigentlich bei mir erstaunlicherweise immer die Erfahrung gemacht, dass man komplett daneben liegt. Also ich hatte auch schon Beziehungen, wo alle um uns herum gedacht haben, wir haben die tollste Beziehung der Welt und dann endete das plötzlich und alle waren völlig fassungslos.
Wann war das denn?
Bitte weiter.
Wir kennen uns halt schon viele, viele Jahre. Ja, jein. Tatsächlich bin ich jemand, der immer sehr skeptisch wird, auf jeden Fall, wenn Leute in meinen Augen versuchen, ein zu perfektes Bild von ihrer Beziehung zu zeichnen. Bei uns ist immer alles wunderbar. Es ist alles schön. Wir streiten uns nie. Wenn solche Sätze fallen, bin ich schon immer so, das glaube ich nicht. Weil es ist ja auch gut und richtig und ich hoffe auch absolut normal, dass man sich mal in die Köpfe kriegt, dass man sich mal streitet und so. Deswegen tatsächlich habe ich eine Neigung dazu.
Wenn
eher
es zu perfekt ist, dann...
Ja, wenn die Leute zu dringend auch erzählen wollen, dass es so schön ist. Wenn das so eine Form von Inszenierung von so einer Happiness annimmt, dann bin ich schon immer so, dass ich so denke... Und ja, auch die ganzen Influencer-Couples. Da denke ich mir auch immer so... Das ist bestimmt einfach, die hassen sich. Vielleicht stimmt das nicht, aber mein Gefühl ist dann immer, oder mein, vielleicht nicht Wunsch, das natürlich nicht, ich wünsche einem das Beste, aber so meine Idee ist dann schon oft, dass ich denke, nee, die tun nur so. Die, bei denen ist alles genauso geil und auch mal scheiße wie bei anderen auch.
Deswegen. Ja, und ich finde es auch immer so gruselig, wenn Leute dann ihren ihre Beziehung mit ihren Gesichtern, mit ihrer Persönlichkeit, mit den Intimitäten ihrer Beziehung in die Öffentlichkeit tragen. Weil, und dann, wenn es auseinanderbricht, dann heulen sie alle immer rum und sagen, oh ja, wir brauchen jetzt unsere Privatsphäre. Aber vorher haben sie faktisch die Geburt ihres ersten Kindes live gestreamt. Aber jetzt brauchen sie ihre Privatsphäre, wo du denkst so, ey, als ihr Kohle damit verdient habt, hat eure Privatsphäre auch nicht so richtig interessiert. Ich meine, meine Frau taucht als Stimme in meinen Videos ja auch auf. Und aber auch nur als Stimme und nicht als irgendwas anderes. Es gibt keinen Namen, es gibt kein Bild von ihr und das wird auch nie sein. Das fragen die Leute immer, aber das ist genau der Punkt, wo ich es abcutte, weil das möchte ich nicht. Das ist unsere Privatsphäre so, ne? Und ich finde das auch immer schwierig, wenn Leute das zu sehr nach außen präsentieren. So, das ist oft ein Hinweis darauf, weil es gibt keine perfekte Beziehung, es gibt keine perfekten Umstände. Das ist einfach nie.
Mhm. Ja.
Es gibt einen riesigen Wendepunkt in dem Fall, der wirklich spannend ist, weil die Ermittler finden, als sie die privaten Unterlagen und das private Büro von Suzanne durchsuchen, einen sogenannten Spy Pen, also einen Stift, der gleichzeitig ein Rekorder ist.
Mittlerweile James Bond. Gibt es ja,
bisschen James Bond-mäßig. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass es sowas gibt, aber klar, Mikrochips etc. sind mittlerweile so klein, dass sowas eigentlich gar kein Problem ist. Man muss sich einfach einen normalen Kugelschreiber vorstellen, der gleichzeitig eine verdeckte Audioaufnahme Funktion hat.
Und den kriegt man einfach im Walmart, oder was?
Kannst du dir bei Amazon bestellen, klar. Ist ja nicht verboten. Also okay. Kannst du ja auch Überwachungskameras bei Amazon bestellen.
Okay.
Nichts. Oder natürlich auch bei anderen Anbietern von Elektronik.
Aber muss man nicht, wenn man selber eine Überwachungskamera irgendwo installiert oder was auch immer benutzt, muss man nicht eigentlich theoretisch die Leute darüber informieren, dass sie jetzt in diesem Moment...
Da geht es jetzt um die Verwendung des Geräts, aber den Erwerb, der ist nicht... Also du kannst jede Kamera auch zum Überwachen benutzen, auch jede Handykamera dementsprechend. Ist das erstmal nicht illegal. Es ist jedenfalls so, dass die Ermittler denken, dass Suzanne wahrscheinlich einen Verdacht gegen ihren Ehemann, nämlich Barry, hatte, dass er eine Affäre hat und diesen Stift benutzt hat, um ihn dabei in irgendeiner Weise aufzuzeichnen. Jetzt kommt aber der größte Plot-Twist der ganzen Story. Das Absurde ist, die Auswertung des Spypants ergibt, dass Suzanne eine Affäre hatte. Und zwar schon seit 2 Jahren mit Jeff, einem Jugendfreund aus dem Bekanntenkreis, und dass sie Barry verlassen wollte und große Angst davor hatte, wie Barry darauf reagieren würde. Warum diese Aufnahmen auf diesem Spypan drauf sind, obwohl sie zu Suzanne gehören, ist nie richtig geklärt worden, weil man würde ja nicht denken, dass sie unbedingt ihre eigene Affäre aufzeichnen würde.
Ich wollte gerade sagen, und wenn, macht man sich doch ein schönes Video für zu Hause.
Genau.
Und nicht nur so eine Spy-Pan.
Was man mit der ganzen Familie gucken kann. Also, die Aufnahmen selbst sind größtenteils sehr emotional und verzweifelt. Es ist aber kein direkter Beweis gegen Barry, außer dass sie darauf äußert, Angst zu haben gegenüber Jeff. Also sie hat Gespräche mit dem mitgeschnitten. Trotzdem sind sie natürlich ein wahnsinniges Motiv. Also jetzt liegt halt der offizielle Beweis vor, dass Suzanne Angst vor ihm hatte, dass Suzanne ihn für gewaltbereit hielt und dass sie ihn verlassen wollte. Und die Ermittler sind jetzt final davon überzeugt, dass es kein Unfall sein kann, sondern eindeutig wahrscheinlich ein Mord oder, ja, es wird sehr wahrscheinlich ein Mord aus Eifersucht sein. Wärst du der Typ, der so ein Spypen benutzen würde gegen irgendwen?
Nein. Ich finde ja schon ein bisschen, jeder muss das machen, wie er möchte. Ich für mich fände schon creepy dieses, wie heißt das, Find My Phone oder so. Also wenn sich Paare gegenseitig immer orten können, wo ihr Telefon ist. Mhm. Damit man zu jeder Zeit des Tages sehen kann, wo sich der Partner aufhält. Das wäre bei mir schon so, dass ich sage, nee, das ist mir, da würde ich eher sterben, als das von meinem Freund verlangen oder anschalten oder überhaupt Interesse daran haben. Also
wenn du jetzt mal wieder besoffen aus dem Saunaclub Susanne polterst nach einem Spermaabend, dann sagst du schon, nee, ich möchte das auch für mich behalten.
Ja, da ist mein Freund ja auch mit dabei.
Ach so, dann natürlich. Der Mann mit der Federmaske.
Nein, aber also das finde ich, also natürlich, das wäre ja dann sogar noch eine Nutzung, dieses Find My Phone oder dieses sich gegenseitig mit den iPhones orten können, ist ja sogar noch, Standortübermittlung ist ja sogar noch dann im Wissen von und beidseitig abgeklärt. Aber jemanden überwachen mit irgendwas, tatsächlich habe ich mich damit zum Glück gedanklich noch nie beschäftigt. Da hätte ich auch immer, tatsächlich immer irgendwas in mir, was sagt, nee, das macht man einfach nicht. Selbst wenn man den konkreten Verdacht hat, dass jemand fremd geht, da würde ich noch schön analog verfolgen.
Mit so einem angeklebten Schnurrbart.
Mit einem verdunkelten Six-Lei-Wagen oder mit einem flotten E-Scooter, einem angeklebten Schnurrbart. Da würde ich noch selber auf die Verfolgungsjagd gehen.
Das ist ein schöner Gedanke. Mittlerweile hat die Technik Fortschritte gemacht. Ich habe ja eben schon gesagt, dass die Auswertung des Ford F-350 sehr lange brauchte. Über 6 Monate am Ende haben sie gebraucht, um alle Daten auszuwerten. Und es zeigt sich jetzt, dass es wirklich zu kurzen Fahrbewegungen um das Haus herum gab, zu dem Zeitpunkt, als Suzanne schon verschwunden war, und dass es auch Rückwärtsbewegungen in Richtung des Grundstücks gab, zu Uhrzeiten, in denen laut Barry er schon gar nicht mehr da war. Das passt nicht zu seiner Geschichte. Genauso passt nicht dazu, dass auch sein Handy in mehreren Räumen des Hauses geortet wurde und in der kritischen Nacht und im Morgen es zu Sprungbewegungen zwischen den Räumen kam. Also zu Zeiten, wo sie eigentlich noch geschlafen haben, endete das Handy mehrmals den Raum.
Ja, er ist geschlafwandelt mit dem Handy in der Hand. Wer kennt's nicht?
Es kommt noch absurder. Seine Erklärung dazu ist, dass er im Garten von Streifenhörnchen gestört wurde und diese dann aus verschiedenen Häusern, also aus verschiedenen Fenstern des Hauses mit der Waffe bekämpft hat.
Geil. Und das so eine Verfolgungsjagd.
Also der Gedanke, dass dieser Mann nachts in einem Pyjama aus verschiedenen Fenstern schießt, um Streifenhörnchen zu erledigen, ist natürlich schon, also ich, da hätte er vielleicht ein bisschen weiterdenken können, finde ich. Das ist einfach so eine absurde, also dass Amerikaner auf Waffen verrückt sind und dass man wahrscheinlich Streifenhörnchen auf seinem Grundstück sogar schießen darf, ohne irgendwie sich strafrechtlich relevant zu machen damit. Okay, aber da hätte ich mir doch irgendwas anderes gesucht. Also, weißt du, das ist ja eine völlig absurde Erklärung. Ich habe auf Streifenhörnchen geschossen und deswegen bin ich nachts von Raum zu Raum gerannt.
Da freue ich mich jetzt schon gleich auf weitere funny Momente aus dem Prozess, wenn das schon seine Verteidigungsstrategie werden wird, vielleicht.
Ja, ist zumindest eine der Sachen, die, hier kann man das auch sehen, leider darf ich das Foto jetzt nicht on-air zeigen, wie stark sich die Position über das gesamte Grundstück innerhalb weniger Minuten geändert hat. Also das Haus ist sehr groß. Mal steht er im Garten, mal ist er im Schlafzimmer, mal ist er in der Garage. Das innerhalb vom Abstand von 5 Minuten und das nachts.
Aber Basti, wie schnell sich so ein Streifenhörnchen auch bewegt.
Ja, ja.
Der ist ja schub, schub,
das schub. Darf ich euch zeigen, falls ihr keine Vorstellung von Streifenhörnchen habt. Das ist ein Streifenhörnchen. Die kleinen Racker. Wenn man da mit einer wenn man da mit einer doppelläufigen Schrotflinte draufhält, dann 2-3 Schüsse brauchen die schon.
Guck mal, wie schön das aussieht, wie süß das ist.
Das ist schon süß.
Sieht irgendwie aus wie alles auf einmal. Ein Kaninchen, Meerschweinchen, Häschen, Eichhörnchen,
ich bin ja vorsichtig geworden, seit ich erfahren habe, dass Eichhörnchen Fleisch essen.
Ja, klar.
Und kleine Vogelkükchen den Kopf abbeißen und so. Also das,
hast du schon mal gesehen, was Schimpansen essen?
Ja, ja. Das
Schimpansen jagen einfach Bonobos.
Und reißen denen die Arme aus. Das sind wirklich sympathische Tiere. Es ist jedenfalls so, glaubst du das, also ich meine, wie viele Streifenhörnchen müsste man jagen, damit dieses Bewegungsmuster innerhalb des Hauses zustande kommt? Ne? Und ja.
Es wäre so eine lustige Szene aus so einem Einbrecherfilm, weißt du, so. So
Kevin allein zu Hause.
Ja, und dann kommen die Einbrecher und Kevin holt dann die Streifenhörnchen aus dem Garten rein, die dann die Einbrecher bekämpfen. Das klingt so nach so einem Slapstick-Comedy-Film irgendwie.
Es kommen dann auch noch andere Beweise oder zumindest Indizien auf. Unter anderem wird die Pfeilkappe einer Armbrust gefunden in der Waschmaschine. Die Pfeile einer Armbrust haben Kappen, um sie so gesehen zu schützen, dass du dir damit nicht in die Hand stichst, ne, weil die Pfeile sind sehr spitz.
Ja.
Und eine dieser Pfeilkappen ist in der Waschmaschine gefunden worden. Barry besitzt mehrere Armbrüste und die Pfeilkappen passen auch zu seinen Pfeilen. Und das ist dann am Ende auch im weiten Sinne der Sargnagel der Beweisführung, dass in der Kleidung und auch im Truck von Barry ein Tierbetäubungsmittel gefunden wird, was erstmal nicht sonderlich, da er ja auch Wildhüter ist und Landschaftsbauer, nicht unbedingt völlig ungewöhnlich ist. Dieses Mittel namens BAM, das ist eine Mischung aus, ja, allein der Begriff schon, dass es BAM genannt wird, das ist die Abkürzung für Butorphanol, Acerperon und Medetomidin. Und das wird bei Wildtieren zur Betäubung eingesetzt. Allerdings finden die Ermittler dann auch raus, dass Barry der Einzige im Umkreis von 400 Meilen ist, der eine Lizenz für dieses Mittel besitzt.
Mhm. Und das kommt auf die Pfeile der Armbrust oder wie kommt das an
das
zu
wird,
den Tieren?
Die Pfeile werden damit geladen, okay. Genau. Mhm. Also das sind ja keine Pfeile mit einer, also das sind Betäubungspfeile, die da reingeladen werden. Deswegen auch die Pfeilkappe. Es sind am Ende Spritzen, die man durch die Gegend schießt.
Ah,
mit diesem Mittel.
Okay.
Ne? Auf Basis all dieser Indizien, der Truck-Daten, der Handy-Daten, der gefundenen Pfeilkappe, dass Betäubungsmittelspuren an seiner Kleidung waren und auch im Truck und den Widersprüchen in seiner Timeline wird Barry im Mai 2021, also genau ein Jahr später, festgenommen. Er plädiert für nicht schuldig und es ist auch so, dass seine Familie, also seine beiden Töchter Macy und Mallory, komplett hinter ihm stehen. Und Die vertreten öffentlich seine Unschuld, das tun sie bis heute. Es gibt ein Interview, das könnt ihr auch googeln, wenn ihr möchtet, wo die drei gemeinsam vom US-amerikanischen Fernsehen interviewt werden. Er sitzt in der Mitte von diesen beiden schon, man muss es leider sagen, sehr klischeeig amerikanischen Töchtern. Also wirklich sehr, sehr blond, sehr gestylt, schon leicht, nennen wir es mal, chirurgisch optimiert. Und die sitzen halt um ihn herum und weinen und sagen halt, dass...
It is innocent, I swear to God.
Ein bisschen so ist es.
God bless our family.
Ja gut, ich meine, es ist ja auch schwer vorstellbar. Also stell dir vor, dein Vater wäre Verdächtiger in einem Mordfall und dann noch gegen deine eigene Mutter. Wie willst du dich dann als Kind positionieren? In dem
And Moment? I think all Republicans are stupid.
Nee, aber was wäre deine Haltung dazu? Also wenn du, ich meine, deine Mama lebt nicht mehr, meine Mama lebt nicht mehr, aber stell dir vor, sowas wäre in der Art und Weise passiert. Weiß man nicht, was man dann sagen soll. Also
jetzt, bei uns wäre es ja ganz gruselig, weil
ja.
Mein Papa ist ja Chemiker, was ja schon mal für einen Mord ein guter Beruf ist.
Das ist ein guter Beruf.
Da ne? bringt man ja
Meiner
schon mal...
könnte Leute nur zu Tode korrigieren, das ist nicht
Boah,
so.
Boah, aber das wäre effektiver bei deinem Vater.
Das stimmt.
Er hat mich ja auch mal schon mal korrigiert, also oft schon eigentlich.
Oft korrigiert.
Unter anderem auch, also nicht nur mein Körper auch korrigiert und kommentiert.
Die Dralle Blonde, ne?
Die Dralle Blonde, mhm. genau.
Die Dralle Blonde finde ich bis heute eine tolle Formel.
Also einen der ersten Sätze, die Bastis Vater zu mir gesagt hat, erzähle ich ja auch, wenn ich bei dir mit auf Tour auf Opener bin. Der erste Satz, den er mal zu mir gesagt hat, als wir eine Premiere von dir geguckt haben und nebeneinander saßen, war, dass er einfach nur gesagt hat, ich habe mir ja für diesen Abend einen neuen Pullover gekauft. Das hätten Sie ja auch mal machen können. Mhm. Das... wollte ich da einfach nur mal sagen. Das ist einfach.
Und ich kann dir sagen, wenn er diesen Pullover heute sagen würde, würde er sagen, so habe ich das auch wieder nicht gemeint.
Genau. Da haben sie es aber übertrieben, meine Liebe.
Aber übertrieben. Also, 2022 passiert dann etwas, was erstmal unerwartet klingt. Die Staatsanwaltschaft zieht die Anklage zurück. Und die Begründung ist relativ einfach. Es gibt bis heute keine Leiche von Sibylle.
Ja, stimmt.
Gewisse Beweise will der Richter auch nicht zulassen. Und die Indizienlage ist nicht stark genug für einen Prozess. Also ja, Suzanne hatte eine Affäre. Suzanne war unglücklich in ihrer Beziehung. Sie ist verschwunden, ja. Aber es gibt keine direkten Indizien, also es ist kein Blut gefunden worden, es gibt keine direkten Indizien für eine Gewaltanwendung. Und Barry geht als freier Mann nach Hause. Er muss nicht mal eine Fußfessel tragen.
Aber die ist ja auch in den Müllsäcken verteilt auf Offutt County. Ist meine Theorie jetzt wieder, aber.
Das ist jetzt wieder deine Volltheorie. Barry zieht dann mit den beiden Kindern weg aus dem Haus. Und genau ein Jahr später, 2023 im September, also ungefähr anderthalb Jahre nach dem Verschwinden von Suzanne, wird 50 Kilometer vom Murphy-Haus entfernt, in einer Gegend, in der Barry früher auch jagen war, werden menschliche Überreste entdeckt. Und es ist relativ schnell klar, das ist Suzanne, sie ist nicht zerteilt worden, das ist ihr ganzer Leichnam, sie ist aber sehr stark verwest mittlerweile und auch von Tieren angefressen worden. Deswegen ist die Todesursache auf den ersten Blick nicht feststellbar. Jetzt wird Barry aufgrund dieser neuen Erkenntnisse 2024 neu angeklagt. Also mit den drei Anklagepunkten Mord, Kidnapping und Beweismittelvernichtung oder zumindest Beeinflussung. Und die Grundlage dieser Anklage ist ja diesmal deutlicher, nämlich man hat den Fundort der Leiche. Man weiß, dass Barry sich in dieser Region auskannte, weil er davor als Jäger gearbeitet hat. Die Indizien plus die Bewegungsindizien im Haus vor dem Verschwinden von Suzanne und die Motivlage, dass es zwischen den beiden schon lange Ehekrise gab und dass Suzanne sich von ihm trennen wollte. Bisher ist es aber so, wir nehmen ja jetzt gerade Ende 2025 auf, dass der Prozess weiterhin ongoing ist, also er ist noch am Laufen. Barry ist frei gegen eine Kaution von $100,000. Er trägt eine Fußfessel und darf Colorado nicht verlassen. Und er lebt weiterhin mit Macy und Mallory zusammen. Der Prozessbeginn wird wahrscheinlich 2026 sein. Was würdest du machen, wenn du eine Fußfessel hättest? Würdest du dich verkriechen oder würdest du versuchen, das Ding loszuwerden? Ich meine, Bolsonaro, der Präsident von Brasilien, ist ja auch unter Hausarrest und hat letzte Woche versucht, seine Fußfessel zu entfernen und wurde dann auch gefragt, weil er zu 27 Jahren Hausarrest verurteilt war, glaube ich. Und dann hat er gesagt, er wollte es nur mal ausprobieren, wie schwer das ist, was natürlich clever von ihm war.
Hätte ja klappen können.
Ja, also allein der, und es war wirklich, ich habe Bilder davon gesehen, er hat ja wirklich dran rumgebohrt, ne? Also so blöd muss er erstmal sein.
Wäre aber auch ein gutes YouTube-Tutorial, muss man sagen, wenn er das durchgekriegt hätte. Nee, ich würde natürlich nicht, wenn ich eine Fußfessel hätte, versuchen, die abzuschneiden. Wir haben ja auch in einer Folge schon mal gehört, tatsächlich bei der Catch Me If You Can Oma, eine Frau, die sehr, sehr viel...
Sehr gerne geflogen ist.
Genau, durch die Gegend geflogen ist. Die hatte ja irgendwann auch eine Fußfessel und die konnten ja sogar über die Fußfessel mit ihr sprechen.
Das finde ich ein geiler Gedanke.
Die Fußfessel hat ja mit ihr geredet.
Bitte machen Sie das jetzt nicht.
Ja.
Also wirklich nicht. Steigen Sie jetzt nicht in das Flugzeug, wenn dein Fuß mit dir redet. Das ist schon ein seltsamer Gedanke.
Ich weiß ja nicht, mit was man daran rumsägen muss. Ich hätte auch viel zu viel Angst, dass ich mir dabei einfach das halbe Bein noch mit dran gebe und so. Also, nee.
Also, es ist so, der Prozess steht immer noch aus. Wir befinden uns gerade immer noch in einem laufenden Verfahren. Der Fall gilt immer noch als ungeklärt, aber was würdest du einschätzen? Also, ich muss sagen, nach dem, was ich jetzt berichtet habe, kann ich dir meine Einschätzung sagen.
Gibt es denn schon eine Untersuchung der Leiche, des Leichnams von Suzanne Morphew?
Man hat im Leichnam von Suzanne Morphew im Knochenmark Rückstände von Bam gefunden. Und das ist eigentlich ein so deutlicher Hinweis darauf, dass...
Ja.
Also es gibt ja verschiedene Dinge, die ich also als absolut eindeutige Indizien. Also erstmal, es gibt das Motiv, die Ehe war zerrüttet. Zweitens, und das ist für mich die allerstärkste Hinweis, dass das kein Zufall sein kann. Ne? Also die Frau hat ein Mittel im Körper, das nur der Mann zur Verfügung hat im Umkreis von 500 Kilometern. Mhm. Er hat nachweislich eine seiner Armbrüste in kurzer Vergangenheit benutzt. das wäre jetzt auch wahrscheinlich das Setting, das ich mir vorstellen könnte, was dort im Haus vor sich gegangen ist. Ne? Er hat sie wahrscheinlich durch das Haus gejagt, hat dann versucht, mit der Armbrust auf sie zu schießen. Ein sehr martialischer, seltsamer, grausamer Mordversuch und Tod. Ich finde es sowieso immer wieder, ich meine, die meisten Menschen werden eher von jemandem ermordet, der sie liebt. Ich habe gestern noch eine Dr. House-Episode gesehen, wo Dr. House das sagte, die Wahrscheinlichkeit, von jemandem umgebracht werden zu werden, dass man von jemandem umgebracht wird, der einen liebt, ist doppelt so hoch, wie von jemandem umgebracht werden, von jemandem, der einen hasst.
Deswegen macht euch besonders viele Feinde, macht dann seid ihr sicherer.
Ihr seid safe. Nein, aber ja. Morde passieren nun mal in Ehen und ja, häufig, besonders wenn dann Eifersucht und Fremdgehen und so eine Rolle spielt.
Ja, wobei, Basti, du wirst mir schon so ein bisschen so, wie sagt man das, ich habe ja auch immer Sorge, dass du so ein Grumpy Opa wirst.
Ich bin jetzt schon Grumpy Opa.
Genau, du bist ja schon so ein Menschenhasser. Nicht, dass du das jetzt als Argument nimmst, dass du dich da hier noch weiter in deinem Waschkeller zurückziehst und sagst, die Menschen, die wollen mir eh nur Böses, auch die in meiner Nähe. Das wollen wir nicht.
Nee, das wollen wir nicht. Nee, also ich glaube auch, dass mir das wahrscheinlich nicht passieren wird, aber...
Hier gibt's auch Streifenhörnchen, Basti.
Auch hier gibt's Streifenhörnchen, wenn meine Frau dann mit der Armbrust durch den Garten läuft. Es deutet alles darauf hin, dass er das getan hat.
Also,
ich finde das immer interessant, wenn Familienangehörige über den begründeten Verdacht hinaus trotzdem immer noch supporten. Also, die Kinder sind zum Beispiel immer noch der festen Überzeugung, dass er das nicht war. Und natürlich ist das auch ab einem bestimmten Punkt eine Welt, die zusammenbricht, wenn du dann auf einmal, wenn du 2 Jahre lang deinen Vater völlig offen vertreten hast, dass der nichts dafür kann, der hat nichts damit zu tun. Eben. Und du dann realisieren musst, dass der Mensch, den du am meisten vertraust, dich einfach betrogen hat und deine eigene Mutter ermordet hat. Das ist schon ein krasser Stretch, glaube ich, für die Seele und für den Geist.
Also, ich sag mal so. Es gibt ja so Studien, dass 70% aller Männer im Flugzeug denken, in einer Notsituation könnten sie das Ding auch landen. Und mit diesem Ausmaß an Selbstüberschätzung würde ich sagen, dass ich als Anwalt diesen Fall so vertreten könnte als Staatsanwalt, dass der Typ auf jeden Fall in den Knast kommt. Das traue ich mir in dem Fall auch zu. Was? Da kann ich gut die Indizien verstricken. Das ist alles zu, das passt zu gut zusammen, das ist alles zu schlüssig, als dass ich sagen würde, ah, das wird eine enge Kiste vor Gericht jetzt Anfang 2026.
Finde ich vertretbar, glaube ich auch. Ja, finde ich auch, also ich glaube auch, dass er verurteilt werden wird. Ich meine, klar, Gerichte sind immer, man kann nie mit 100%iger Wahrscheinlichkeit was voraussagen, aber die Menge an Indizien plus dann, also für mich wäre der endgültige Sargnagel letztlich die Mordart dann auch. Also wenn er wirklich seine Frau mit diesem Mittel zumindest betäubt, bei Überdosierung halt auch tödlich, dieses BAM, ermordet hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie von irgendjemand anderem, das ist ja keine Gewehrkugel, die jeder haben kann, sondern es ist ja wirklich sein spezifisches Mittel, das er in einem Schrank zu Hause aufbewahrte, um Tiere zu betäuben, auch, also ich möchte jetzt nicht die Sinnhaftigkeit eines Mordes beurteilen, aber wenn ich wüsste, dass etwas so selten ist, das auf mich zurückgeführt werden kann, würde ich das natürlich nicht verwenden. Sondern ich würde es in irgendeiner Art und Weise so tun, dass es jeder gewesen sein könnte.
Weißt du, wie ich als Staatsanwalt mein Plädoyer an die Geschworenen beenden würde? Ich würde mich dann an die wenden und würde sagen, und ein Mann, der sich nicht davor scheut, Streifenhörnchen zu beschuldigen, kann kein guter Mensch sein, meine Damen und Herren der Jury. Sie wissen, was zu tun ist. Und dann würde ich gehen. Wie süß sind denn die Streifenhörnchen? Die tun keinem was. Und er schiebt alles auf... Naja gut, er sagt nicht, die haben meine Frau ermordet.
Doch, aber es war ein Angriff der Streifenhörnchen. Naja, ist es am Ende ein tragischer Fall, wie die meisten Fälle, die wir hier haben. Ein Fall ohne Gewinner. Und mit einer Frau, die nicht verdient hat, was ihr dort passiert ist. Es ist traurig, was ihr erfahren ist. Und deswegen wollen wir heute auch, weil es ja um Gewalt gegen Frauen geht, in der heutigen Folge auch darauf hinweisen, dass es natürlich, wenn ihr in irgendeiner Weise euch in eurer Beziehung eingeschüchtert fühlt, Gefahren ausgesetzt fühlt oder erst recht die Gefahr sieht, dass euer Partner euch Gewalt antut, dann gibt's unter anderem das Hilftelefon für Gewalt gegen Frauen. Das ist die Nummer 08000 116 016 oder den Weißen Ring, den man als Institution ja auch kennt, den erreicht ihr unter 116006. Für uns bleibt eigentlich nur zu sagen, wenn ihr in einer Situation seid, in der ihr in einer Beziehung seid, in der ihr euch so eingeschränkt fühlt, dann holt euch Hilfe von außen, weil meistens ist es nicht gut, wenn ihr dann alleine geht, und sprecht miteinander und passt natürlich auf die Streifenhörnchen auf.
Dankeschön.
Das ist für Sandra wichtig.
Das ist mir das Wichtigste. Streifenhörnchenbeauftragte des Podcasts. Liebe Fickies, eine Sache halte ich schon die ganze Folge zurück.
Nein.
Möchte ich euch aber zeigen, weil es einfach zeigt, was für ein eingespieltes Team wir jetzt hier mittlerweile in Staffel 2 sind. Basti, halt dir doch mal kurz deinen Fuß neben den Kopf, fürs Video auch mal, damit man sehen kann, Basti und ich unabgesprochen, Basti, tu jetzt mal deinen Schuh ins Bild. Wir tragen beide Nike Air Force One. Ich trage blaue in einer Sonderedition und Basti hat sich auch einfach irgendwelche gekauft in grün. Und so weit sind wir schon zusammengewachsen. Kommen wir immer mal so ein fürs Video mal, oh Gott, unsere Schuhe. Oh, guck mal, was ich für kleine Füßchen habe. Guck mal, wie süß.
Klar, aber das
ganz süß, könnt ihr
das
sehen? Du musst das Bein höher halten.
Muss das Bein höher
halten. Ich glaube, ja, höher ins Videobild.
Das beschäftigt jetzt, dass wir die gleiche Schuhmarke tragen?
Es ist ja auch nicht nur die gleiche Marke, es ist doch das gleiche Modell, Großmutter.
Das ist wirklich fantastisch, das ist ja unglaublich. Damit entlassen wir euch heute in der zweiten Staffel, ersten Folge von Friends Crime. Wir hoffen, ihr bleibt uns treu, oder?
Ja, jetzt, wenn ihr mit in eine zweite Staffel gekommen seid,
ja, klar,
geht's doch gleich weiter.
Empfehlt uns weiter.
Nächste Woche geht's weiter mit einer Bonusfolge.
Eine Bonusfolge.
Exklusive Bonusfolge, die ihr bei Podimo hören könnt. Ich bringe einen fröhlichen Fall mit, wie wir sagen. Und hier hören wir uns dann auf der normalen Welle, auf der normalen Stelle, hören wir uns in 2 Wochen wieder.
In 2 Wochen hören wir uns wieder. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Küsschen noch, Schnüsschen und tschüss.
Tschüss. Das ist mein Streifenhörchen-Interpretation. Das war Friends in Crime für diese Woche.
Wenn du direkt weiterhören, die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir jetzt die Podimo-App kostenfrei runter.
Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort immer 4 Wochen, bevor sie überall sonst erscheinen, im kostenlosen Bereich der App.
Diese Infos findet ihr auch in den Shownotes.